Wohnhäuser in Tel Aviv eingeschlagen. Auch auf das Zentrum des Landes gab es Raketenangriffe des Iran. Unmittelbar davor hat Israel nach eigenen Angaben Raketenstandorte im Iran beschossen. Bei den gegenseitigen Angriffen gab es Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Schon gestern Abend sind in Teheran unter anderem das Polizeihauptquartier und das Ölministerium getroffen worden. Außerdem wurden der Geheimdienstchef und sein Stellvertreter getötet. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat für morgen eine Videokonferenz der EU-Außenminister zur Entwicklung im Nahen Osten einberufen. Der Eskalation im Nahostkonflikt wird auch Thema beim G7-Gipfel in Kanada sein. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen dort ab heute für 2 Tage zusammen. Bundeskanzler Merz ist schon in Kananaskis in den Rocky Mountains. Für ihn zählen auch die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs und der Zollkonflikt mit den USA zu den zentralen Themen. Der G7 gehören neben Deutschland, Kanada und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan an. Außerdem sind Staats- und Regierungschefs weiterer Länder als Gäste dabei, unter anderem aus Indonesien, Brasilien und Mexiko. In Polen wird heute ein Gedenkstein für Opfer von Nazi-Verbrechen in Polen enthüllt. Entschuldigung, in Berlin. Dazu wird in der Nähe des Kanzleramts ein Findling aus Mecklenburg-Vorpommern platziert. Tim Korge, RBB 24.
An der Zeremonie will unter anderem der regierende Bürgermeister Wegner teilnehmen. Der große Stein liegt auf dem Gelände der früheren Krolloper. Dort hatte Adolf Hitler 1939 den Überfall auf Polen verkündet und damit den Zweiten Weltkrieg begonnen. Der Direktor des Deutschen Polen-Instituts Löw sagte, Polen habe im Kampf gegen die deutschen Besatzer unermessliche Opfer erlitten. Das endlich zu würdigen sei wichtig, damit sich beide Länder einander weiter annähern können.
Brandenburgs Innenminister Wilke hat den Angriff auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt verurteilt. Dabei hatten Vermummte gestern mehrere Menschen attackiert, die zum Teil der queeren Community angehören. 2 von ihnen wurden leicht verletzt, die Angreifer konnten unerkannt fliehen. Wilke sagte, wer Menschen auf einem Familien- und Kinderfest angreife, bewege sich weit außerhalb dessen, was man akzeptieren könne. Dagegen werde man sich mit aller Entschiedenheit zur Wehr setzen, so der parteilose Politiker. Nach den tödlichen Schüssen auf eine Politikerin und ihren Ehemann im US-Bundesstaat Minnesota ist der mutmaßliche Täter gefasst. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der 57-Jährige widerstandslos festnehmen lassen. USA-Korrespondent Ralf Borchert.
Dies war ohne Zweifel die größte Verbrecherjagd in der Geschichte des Bundesstaats, sagte der Polizeichef der Stadt Brooklyn Park, Mark Brulee. Der mutmaßliche Täter hatte sich am frühen Samstagmorgen als Polizist verkleidet Zugang zum Haus der demokratischen Politikerin Melissa Hortman verschafft und die frühere Vorsitzende des Abgeordnetenhauses von Minnesota und ihren Ehemann aus nächster Nähe erschossen. In einem Nachbarort feuerte der Mann zahlreiche Schüsse auf einen weiteren Politiker, John Hoffman, demokratischer Senator in Minnesota, und dessen Ehefrau. Beide überlebten schwer verletzt. Kurz nach den Taten war im Auto des mutmaßlichen Täters eine Liste mit Namen von fast 70 weiteren Politikern und anderen Personen gefunden worden.
Ein flüchtiger Straftäter hat sich freiwillig in der Justizvollzugsanstalt Tegel zurückgemeldet. Wie die Justizverwaltung dem RBB mitgeteilt hat, war er vor einer Woche nicht in die JVA zurückgekehrt. Angela Ulrich, RBB 24.
Der 39-jährige Mann saß unter anderem wegen 2 Raubtaten in Haft für 5 Jahre. Er war am Pfingstsonntag nicht von einem unbegleiteten Ausgang zurückgekommen. Es war sein 94. Ausgang seit vergangenem Herbst. Alle anderen waren problemlos verlaufen. Die Polizei hatte nach dem Mann gesucht. Der ist nun freiwillig ins Gefängnis zurückgekehrt. Schon früher waren Straftäter der JVA Tegel bei Ausgängen geflüchtet. Im vergangenen Juni waren innerhalb weniger Tage ein Doppelmörder und ein Sicherheitsverwahrter Vergewaltiger nicht von Ausgängen zurückgekehrt. Beide konnten erst nach einigen Tagen gefasst werden.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nach letztem Regen verbreitet trocken, mit Sonne aber auch mal dichten Wolken bei 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 15 und in Adlershof 16 Grad. In Wiesenburg 14 und in Fürstenwalder Spree 18 Grad. Morgen dann mehr Sonnenschein als Wolken und wieder wärmer bis 27 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Katja Weber.
Casi me quisiste, casi te he querido yo. No llores, negro, no llores, no. Casi, casi me quisiste, casi te he querido yo. No llores, negro, no llores, no. Si no es por el casi, casi, casi me caso con vos. No llores, negro, no llores, no. No llores, negro, no llores, no.
No llores, negro, no llores, no.
No llores, negro, no llores, no.
No llores, negro, no llores, no.
El pañuelo que me diste, rama en rama se quedó. Molino, rama y todo se llevó. No llores, negro, no llores, no.
No llores, negro, no llores, no.
Charará. Botellita dibujada, llenita de agua de olor. No llores, negro, no llores, no.
No llores, negro, no llores, no.
Botellita dibujada, llenita de agua de olor. No llores, negro, no llores, no.
No llores, negro, no llores, no.
El quererte no era nada, el dejarte era un dolor. No llores, negro, no llores, no.
No llores, negro, no llores, no.
so joyfully, they somehow keep on coming back to me. We used to be best of friends, and now it's such a complicated mess. Oh yes it is, oh yes it is. It's never gonna be, never gonna be the same. No, it's never gonna be, never gonna be the same. No, it's never gonna be, never gonna be the same. No, it's never gonna be, never gonna be the same. Dreams, they turn to black. It's never gonna be, never gonna be the same. No, it's never gonna be, never gonna be the same. No, it's never gonna be, never gonna be the same. No, it's never gonna be, never gonna be the same. Be the same. No, it's never gonna be, never gonna be the same. No, it's never gonna be, never gonna be the same. No, it's never gonna be, never gonna be the same.
Und am Ende singt die Trompete bei den Stray Colors. It's never gonna be the same, haben wir hier gehört. In München war es ihm als Intendant der Münchner Kammerspiele gelungen, dem Theater die deutsche Sprache auszutreiben. Wie er selbst resümiert hat, durchaus zufrieden. Und jetzt kuratiert der Dramaturg, Intendant und Festivalleiter Matthias Lilienthal in Berlin zum zweiten Mal das Festival Performing Exiles in Zusammenarbeit mit Sophie Blomen. Das ist ein interdisziplinäres Projekt, also Performance, bildende Kunst, Tanz, Schauspiel mit Menschen, die aus Libanon kommen, aus Iran oder der Ukraine. Schönen guten Morgen, Matthias Lilienthal.
Guten Morgen, Frau Weber.
Was haben Sie vor bei Performing Exiles? Was werden wir sehen können?
Es wird zwei Neuproduktionen geben. Einmal von Mohammed Rasoulouf, der bekannte iranische Filmemacher, der vor einem halben Jahr nach Deutschland ins Exil gegangen ist, der seine erste Theaterarbeit vorlegt. Er war der deutsche Oscar-Kandidat mit The Seed of the Faked Fig Tree. Und er stößt da eigentlich fast in choreografisches Theater vor, was Bilder der Unterdrückung im Iran kombiniert mit der Situation von Exil. Und die zweite Neuproduktion ist Tamara Trunova, die gerade im Moment im Bombenhagel von Kiew eine Produktion zum Verschwinden der Ukraine probiert.
Die Saat des heiligen Feigenbaums, den Film von Mohamed Rasoulof, haben Sie angesprochen. Er zeigt eine Performance, bei der auch Schauspielerinnen aus diesem Film auf der Bühne stehen werden. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse ja auch in den letzten Tagen. Werden die israelischen Angriffe auf Iran eine Rolle spielen in dieser Inszenierung? Oder geht es darin um die eigene Exilierung und um die der Schauspielerin?
Es geht mehr um die eigene Exilierung, aber zum Beispiel die Angriffe auf am Freitag haben wir dann fast keine Proben hingekriegt mit dem Projekt, weil einfach die Schauspielerinnen und Mohamed in Angst um ihre eigenen Angehörigen waren. Und insofern spielt es natürlich indirekt rein, aber es wird nicht direkt auf der Bühne thematisiert, jedenfalls bisher nicht.
Sie selbst haben mal für 10 Monate in Libanon gelebt und vor 2 Jahren gesagt, dass Sie denken, so etwa 90% der libanesischen Kunst- und Künstlerszene leben in Berlin. Was werden wir da zu sehen bekommen?
Rabia Mouy, der ja schon seit 15 Jahren in Berlin lebt, hat ein Reenactment gemacht von den McCarthy-Anhörungen Brechts in den USA. Mhm. Und er will die Geschichte neu erzählen und auch dabei Situationen des Exils von heute mitreflektieren.
Wie wird das aussehen?
Das sieht aus, indem die Texte von den McCarthy-Anhörungen nachgesprochen werden, indem Brechts Situation gezeigt wird und Rabia Mouy und Lina Majdalane dann darüber nachdenken, wie sie das Exil empfinden. Und es ist ja jetzt auch so, dass viele Leute aus dem Mittleren Osten, die aus der Künstlerszene kommen und in Berlin leben, manchmal auch verwirrt sind, ob sie hier noch leben möchten.
Ich lese tatsächlich gerade die Rundfunkansprachen von Thomas Mann, war da auch vor einiger Zeit bei einer Veranstaltung mit Melly Kiak, die rausgegeben hat dazu, die sich auch viel mit exilierten Künstlerinnen und Künstlern beschäftigt hat, ausgetauscht hat. Die sagte, merkwürdigerweise ginge das vielen Menschen ganz ähnlich so wie Thomas Mann, der eigentlich arbeiten war, in die Schweiz gegangen ist auf Vortragsreise und unterdessen gemerkt hat, ich kann nicht zurück. Und sie hat gesagt, viele der Künstlerinnen und Künstler, mit denen sie sich austauscht, sagen ihr Ähnliches, dass sie eigentlich wussten, es wird immer brenzliger, über kurz oder lang muss ich hier weg. Die konnten aber im Grunde erst sagen, jetzt muss ich gehen, als es soweit war. Also hatten kaum Zeit zu planen und sich wirklich aufs Exil vorzubereiten. Wie ist das bei den Künstlerinnen und Künstlern, deren Positionen sie versammeln?
Das ist völlig unterschiedlich. Vor 2 Jahren war die vorherrschende Form eigentlich eine moderne Form des Exils, wo die Menschen hier leben, aber durchaus in ihre Länder zurückreisen können und eine Art von Doppelexistenz führen. Bei Mohamed Rasoulof ist ja zu 3 Jahren Gefängnis und zu 45 Peitschenhieben im Iran verurteilt worden. Und da war es dann eine überstürzte Flucht. Und natürlich können die 3 Schauspielerinnen und Mohamed Rasoulof, solange die Islamische Republik in ihrer jetzigen Form existiert, können die nicht zurück.
Dann haben Sie einen Performance-Marathon im Programm, der heißt 100 Grad Diaspora. Warum als Marathon und wie sieht das aus?
Das sieht so aus, dass man in 3 Tagen 45 Produktionen sehen kann von Menschen, die sagen, dass sie hier in der Diaspora leben. Und geht zurück auf eine alte Erfindung im Hau, wo wir damals gesagt haben, wir machen ein Gatekeeper-freies Festival. Also niemand wählt aus, sondern wer sich zuerst anmeldet, ist dabei. Und da ist eine total spannende, schöne Mischung von vielen, vielen neuen BerlinerInnen zusammengekommen. Und das wird ein wildes Abenteuer zwischen riesigen Enttäuschungen und großen Glücksgefühlen.
Jetzt ist tatsächlich das Thema Exil eins, das Sie da durch diese unterschiedlichen Perspektiven ganz intensiv bearbeiten. Ich will Sie mal zitieren aus einem Interview, das Sie hier auf dem Sender vor etwa 2 Jahren gegeben haben. Da haben Sie sich als Fan von Nancy Faeser, der ehemaligen Innenministerin, geoutet und haben gesagt, Sie sind Fan von Ihrem Ansatz, von Faesers Ansatz, Menschen nach 3 Jahren einbürgern bürgern lassen zu können. Diese Debatten werden gerade gehörig zurückgedreht. Wie sehen Sie die aktuellen politischen Diskussionen um die Migrationspolitik und um Einbürgerung?
Ja, ich finde dieses Zurückdrehen der CDU-SPD-Regierung, was im Moment stattfindet, ich finde, dass das weitgehend Fake News-Strategien hat und eine reale Verschlechterung all dieser Menschen, die mir am Herzen sind, in ihrem Leben in Deutschland bewirkt. Diese Grenzkontrollen sind eine schlechte österreichische Operetteninszenierung und ich finde das zum Kotzen.
Zum Kotzen sagen Sie. Lassen Sie uns noch mal vorausgucken auf Ihr nächstes Engagement. Ab der Spielzeit 26/27 werden Sie Intendant sein an der Berliner Volksbühne. Ist das, was Sie jetzt bei Performing Exiles ausprobieren und machen, ist das sowas wie ein Vorgeschmack auf das, was wir dann da am Rosa-Luxemburg-Platz erleben werden? Oder sind das zwei Paar Schuhe?
Das sind, glaube ich, eher zwei Paar Schuhe, weil die Volksbühne ist ja ein Ensembletheater. Und wir machen da permanente Produktionen und wir haben einen Zuschauerraum mit 800 Plätzen und dieser Geste, viele, viele neue, verrückte Sachen mit diasporischen Menschen auszuprobieren in Shoeboxes ist ein anderer Ansatz, aber natürlich wird der Einfluss davon auch in die Volksbühne reinschwappen.
Jetzt hat sich auch hier der Wind gedreht oder die Politik verändert. Engagiert als Intendant, als Künftiger der Volksbühne wurden Sie von Joe Cialo und im Februar noch haben Sie dem Spiegel gesagt, Ihr Schicksal, Herr Lilienthal, hänge mit dem des Kultursenators ja zusammen. Inzwischen haben wir eine Kultursenatorin. Ändert das für Sie in irgendeiner Weise Ihre Arbeitsbedingungen?
Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, Sarah Wedel-Wilson übernimmt da loyal die Entscheidungen ihres Vorgängers und die Bedingungen werden eher diktiert zu der Frage, wie verhalten sich CDU und CSU zu den Sparbedingungen und machen sie eine gewisse Revision von den Sparbeschlüssen in der Breite oder nicht? Und das, davon wird eine Möglichkeit abhängen, ob man an dem Haus anständig arbeiten kann oder nicht.
Und unter welchen Bedingungen würden Sie sagen, so kann ich nicht anständig arbeiten?
Ach, darüber denke ich nicht nach. Also mein Leben besteht daraus, dass man arbeitet, drei Katastrophen pro Tag passieren und am nächsten Tag steht man auf und macht weiter und irgendwo findet sich immer ein Weg.
Das ist wohl das, was Neudeutsch als Resilienz firmiert. Das war der Festivalleiter Matthias Lilienthal. Mit ihm habe ich gesprochen übers Festival Performing Exiles. Das geht los an diesem Donnerstag am 19.06. Geht dann bis Ende des Monats, bis zum 28. Juni. Findet, wie gesagt, zum zweiten Mal statt. Und ein bisschen vorausgeschaut haben wir auch schon, nämlich auf die anstehende Intendanz an der Volksbühne. Haben Sie besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen, Herr Lilienthal. Gutes Festival erstmal.
Ich danke Ihnen, Frau Weber.
We about to get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time is surely hard, pick up your guard in this crazy race. We about to get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time is surely hard, pick up your guard in this crazy race. We'll be right back.
to get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what you got in store. So people had to stand in line to get up in this place. Time is surely hard to pick up your guard in this crazy race.
Tanzen zwei Wange an Wange zu Irving Berlins Cheek to Cheek hier in der Version vom Charlie Bird Trio.
Radio 3, Kultur kompakt.
an diesem Montagmorgen mit Henrike Leisner. Willkommen nochmal.
Guten Morgen.
Die Eskalation im Nahen Osten war hier heute Morgen Thema vielfach auf Radio 3. Die Situation hat natürlich auch Folgen für die Kultur dort. In Teheran sind Galerien geschlossen und auch in Ägypten wird jetzt reagiert.
Ägypten verschiebt die Eröffnung des großen ägyptischen Museums. Die sollte eigentlich am 3. Juli stattfinden und die wurde wirklich seit langem erwartet. Mehr als 20 Jahre wurde dieses Museum geplant und gebaut. Der Bau dieses modernen Museums in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Pyramiden von Gizeh hatte sich sowieso schon verzögert, weil es politische Krisen gab. Es gab die Corona-Pandemie. Ja, und jetzt sollte es eigentlich losgehen. 50 Hektar ist dieses Museum groß, übrigens das größte archäologische Museum der Welt, wirklich ein Wahnsinn. Es sollte eine große Feier zur vollständigen Eröffnung geben. Ja, und es sollte dem Tourismus in Ägypten auch neuen Schwung verleihen. Das wird jetzt aber alles erstmal nicht gemacht. Die Eröffnung wird auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschoben, angesichts der, Zitat, andauernden regionalen Entwicklungen, teilte das Ministerium für Tourismus und Altertümer am Samstag in einer Erklärung mit.
Kinder und Jugendliche auf Social Media. Darüber wird seit Social Media viel diskutiert. Erst kürzlich hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung eine Studie veröffentlicht, wonach deutsche Kinder im internationalen Vergleich besonders viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Social Media spielt da natürlich auch eine Rolle.
Der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck von der CDU, hat gestern in einem Interview mit der Welt am Sonntag betont, dass es in Sachen Mediensucht bei jungen Menschen ein akutes Problem gibt. Und für diese Situation müsse ein stärkeres Bewusstsein geschaffen und bestehendes Recht durchgesetzt werden. Es gibt nämlich eigentlich eine rechtliche Regelung, was das angeht. Laut Datenschutzgrundverordnung dürfen Jugendliche auch in Deutschland erst ab 16 Jahren ohne Zustimmung der Eltern einen Social-Media-Account erstellen. Tja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwiefern das durchgesetzt wird und ja, inwiefern das überhaupt kontrolliert werden kann. Vielleicht greift Hendrik Streeck von der CDU ja jetzt durch. Der ist nämlich seit Ende Mai der neue Sucht- und Drogen Beauftragte der Bundesregierung.
Und falls es bei Ihnen jetzt rumort in den Synapsen, Hendrik Streeck, der sagt mir doch irgendwas. Ja, auf jeden Fall. Virologe ist er und jetzt eben neu im Amt als Drogenbeauftragter, Sucht- und Drogenbeauftragter der Bundesregierung. Und dann, Henrike, hast du noch einen Tipp für uns, nämlich Jazz im Pianosalon Cristofori.
Da ist heute Abend der französische Pianist Paul Lai zu Gast. Der hat in Frankreich eigentlich schon alles gewonnen, was man an großen Jazzpreisen dort so gewinnen kann. Keine 40 war, als er zum Professor für Jazzklavier am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse in Paris ernannt wurde. Das ist eine echte Hausnummer, muss ich an dieser Stelle wirklich sagen, mit unter 40. Ja, und was macht jetzt Paul Lai so besonders? Also er ist natürlich ein ganz fantastischer Pianist. Er improvisiert aber auch einfach sehr klug und mit viel Wissen in Sachen Musikgeschichte. Da kommen immer mal Komponisten und Stücke drin vor, von Beethoven bis Liszt ist da eigentlich alles dabei. Manchmal hört man gleich, was er da so im Hinterkopf hat, manchmal nicht. Hier ein kleines Beispiel. Hier gespielt und zwar, ich gebe es zu, das war vielleicht ein bisschen leicht. Für Elise von Beethoven hatte er da im Hinterkopf. Der Titel seines Konzerts heute Abend lautet übrigens Summertime. Ich habe eine Vermutung, was da dann im Vordergrund stehen wird. 20 Uhr geht's los im Pianosalon Cristofori. Die Tickets kosten 20 Euro.
Danke für diese Empfehlung.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Touchez-moi comme une grave erreur. Touchez-moi.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Der Komiker Karl Valentin.
Ich bin kein direkter Rüpel, aber die Brennnessel unter den Liebesblumen.
Jamie Liddell mit Multiply passt gar nicht so schlecht zu unserer nächsten Rubrik. Auch da wollen wir multiplizieren. Literaturkritik mal zwei. Sie sind es ja gewohnt, dass hier kluge Leser und Kritikerinnen on air für Sie Bücher rezensieren. Eine Stimme, ein Buch. Heute ist das anders. Es geht jetzt um ein Buch und zwei Perspektiven darauf.
Radio 3.
Ein Buch, zwei Stimmen.
In diesem Fall stecken auch im Buch selbst mindestens mal zwei Sichtweisen, die von Ingeborg Bachmann einerseits und die von Heinrich Böll andererseits. Diese beiden Literaten denkt man nicht unbedingt so zusammen. Die österreichische Dichterin, die vor allen Dingen mit ihren Gedichten berühmt geworden ist, die gern als unglücklich apostrophiert wird, und der katholische Menschenfreund und Erzähler vom Rhein, der 9 Jahre ältere Heinrich Böll, Nobelpreisträger des Jahres 1972. Aber diese beiden hat über Jahrzehnte hinweg eine Freundschaft verbunden, wie jetzt der Briefwechsel der beiden belegt. Was machen wir aus unserem Leben, so heißt dieser Band, der jetzt als Teil der Salzburger Bachmann-Edition erscheint. Für uns ein klarer Fall für unsere Rubrik Ein Buch, zwei Stimmen mit Anne-Doro Krohn. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Und Jörg Margenau, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Wir dröseln gleich weiter auf, aber erstmal bitte jeweils eine knappe Einschätzung von euch beiden. Anne-Dore, wie hat dir der Band gefallen?
Ja, sehr gut, auch wenn er natürlich nicht so fulminant ist wie zum Beispiel der Briefwechsel von Ingeborg Bachmann mit Hans Magnus Enzensberger oder natürlich Max Frisch, der 2023 jetzt veröffentlicht wurde. Aber trotzdem ein interessanter Einblick in die Korrespondenz von zwei wichtigen Prominenten der Nachkriegszeit.
Jörg, hast du Widerspruch oder Ergänzung?
Ich würde sagen, unspektakulär relativ. Es ist eben kein Liebesverhältnis, mit kein leidenschaftliches Verhältnis. Man könnte noch den Briefwechsel Bachmann und Paul Celan nennen. Das ist ja eine wirklich ganz heiße Geschichte. Das ist eher verhalten, und trotzdem finde ich, ist es hochinteressant, zwei Leute dabei zu beobachten, wie sie miteinander kommunizieren und sich dann doch vor allem übers Schreiben verständigen.
Wobei ich sagen würde, ist doch eigentlich ganz schön, wenn mal ein Mann und eine Frau sich austauschen, ohne dass das dann irgendwie in Liebesgedöns abdriftet, sondern die haben sich vielleicht hier intellektuell was zu sagen.
Absolut. Also das Interessante finde ich eben auch hier, dass es eben bricht mit diesem gängigen Ingeborg-Bachmann-Bild, also diese Stilisierung immer zum männermordenden Monster da sozusagen. Das ist ja
immer auf der Suche nach dem nächsten Unglück.
Genau, und ich meine, es gab ja wohl auch zahlreiche Affären, Liebeleien, Liebesbeziehungen von Ingeborg Bachmann mit der halben Literatur der Nachkriegszeit, aber anscheinend...
Und parallel zu diesem Briefwechsel läuft das ja alles, ne? Das
genau.
Sind dann andere Briefe. Ja.
Aber spannend finde ich eben hier, dass sich wirklich zwei Literaten begegnen, auf später immerhin eine Art Augenhöhe. Am Anfang ist Böll eher so ein bisschen wie so ein Mentor für Bachmann, erst 9 Jahre älter, auch schon etablierter als sie sich begegnen 1952. Aber tatsächlich ist es so, dass hier eben wirklich sich zwei Menschen begegnen, freundschaftlich. Und ich fand das auch schön, gerade nach diesen ganzen Skandalveröffentlichungen mit eben Celan oder mit Max Frisch.
Wo haben sich die... Er ist eher so der väterliche Freund, hatte ich das Gefühl, ne? der so Ratschläge gibt, der ja auch Lektor ist bei Kiepenheuer und Witsch und so Verlagsinterner kennt, die für sie noch ganz neu sind und wie man sich da verhält und was man überhaupt auch an Honorar verlangen kann. Sie ist so ein bisschen das Mädchen noch, und das macht den Unterschied aus. Wobei ich schon das Gefühl habe, am Anfang ist auch Böll insgeheim ein kleines bisschen verliebt gewesen, so bei den ersten Treffen der Gruppe 47. Das wird nie thematisiert, aber da ist doch auch also so eine mehr als nur das Väterliche, was er ihr gegenüber, was ihn auch antreibt, diesen Briefwechsel dann wirklich immer weiter zu führen.
Jörg, Anne-Dore hat gesagt, die beiden haben sich 1952 kennengelernt. Wo denn, wie denn?
Das war bei der Gruppe 47, da die ja alle Schriftsteller in den seit 1947 und dann in den 50er Jahren zusammengebracht hat. Und das war für beide auch zunächst sehr, sehr wichtig, weil das ja die Plattform war, auf der man auch Berühmtheit erlangte. Der Preis der Gruppe ging dann erst an Böll, dann an Bachmann, und die öffentliche Aufmerksamkeit wurde dadurch generiert. Und dann merkt man aber auch im Lauf der Jahre, wie das für beide immer mehr auch zu einer Belastung wird, dieses schon wieder ein Treffen der Gruppe und dahin fahren. Und dann geht's auch in den Briefen darum, Böll sagt sehr oft, er kommt und kommt dann doch nicht. Bei Bachmann ist es auch so, dann kommen Krankheiten dazwischen, und überhaupt geht es sehr viel um Reisevorhaben und Besuche, die dann nicht stattfinden. Und dafür sind die Briefe auch ein bisschen ein Ersatz. Also das, was ansonsten an Gesprächen innerhalb der Gruppe dann stattfindet oder eben abends in den inoffiziellen Teilen der Treffen, das wandert dann in die Briefe. Und dann gibt es so eine Phase, wo man merkt, die beiden haben schon sich was zu sagen. Das sind vor allem die 50er Jahre. Das ist, glaube ich, mehr als die Hälfte der Briefe in den ersten 10 Jahren. Und dann dimmt das so langsam aus. wo sie auch beide damit zu tun haben, berühmt zu werden und was sich für sie verändert, dadurch, dass die öffentliche Aufmerksamkeit so stark ist. Es gibt dann ein Spiegelcover von Bachmann und ein paar Jahre später eins von Böll. Das geht so parallel, ja, dass die zu den führenden Repräsentanten der deutschen Literatur werden. Und sie beobachten das, das muss man sagen, und das finde ich auch sehr schön, gegenseitig, ohne jeglichen Neid, ohne Missgunst. Das sind tatsächliche kollegiale Kollegen, obwohl sie doch ganz unterschiedlich sind im Schreiben. Und vielleicht ist das ja auch die Bedingung dafür, so kollegial zu sein, weil sie konkurrieren nicht. Sie sind in anderen literarischen Feldern unterwegs.
Jetzt hast du, Jörg, gesagt, väterlicher Freund. Du, Anne-Dore, hast gesagt, Mentor. Was haben sie sich denn im Detail zu sagen? Gibt es vielleicht Themen oder Stränge, die immer wieder auftauchen?
Ja, ein paar davon hat Jörg ja schon angesprochen. Also sie tauschen sich tatsächlich sehr, sehr viel aus über den Umgang mit Verlagen. Und auch um die Frage, bei welchem Verlag man landet. Das fand ich ganz interessant, weil nämlich Ingeborg Bachmann gerade Fuß fasste. Also wir haben schon mehrfach gesagt, am Anfang war Böll eher so ein bisschen so ein literarischer Mentor für sie. In den Briefen später, also diese Briefe gehen bis 1972, muss man wirklich sagen. Der erste Brief ist von 1952, der letzte im Juli 1972. Späterhin sind sie auf Augenhöhe angelangt. Aber am Anfang ist er eben eher der literarische Mentor. Und sie überlegt, zu welchem Verlag sie geht. Also sie wird umworben vom Pieper Verlag und vom Verlag Kiepenheuer und Witsch. Böll ist bereits bei Kiepenheuer und Witsch, damals Anfang der 50er Jahre. Und er rät ihr dann eben, wie sie damit umgeht, wie sie auf die Avancen der Verleger antwortet und so weiter. Da ist es wirklich so ein Austausch über die sich hineinstellen in diesen Betrieb. Und man muss wirklich sagen, dass die beiden eint ihre politische Position. Also das blitzt hier immer wieder auf in diesen Briefen in all den Jahrzehnten, nämlich ihre Meinung zum Umgang mit der NS-Zeit. Also Böll war ja einer, der sich wirklich bekannte zur Trümmerliteratur, der auch das gut fand in seiner Heimatstadt Köln, dass die Trümmer da zu sehen waren. Er war dagegen, dass man die zu früh aufräumt. Ja. Und Bachmann hat ja schon sehr früh Antikriegsgedichte geschrieben und Alle Tage ist erschienen 1952. Im Radio auch damals veröffentlicht. Und ich glaube, das hat sie sehr, sehr geeint, diese politische Position.
Aber es gibt dann doch einen politischen Bruch in den 60er Jahren, nämlich in der Frage, wie hältst du es mit der SPD?
Ja, das stimmt.
Und da ist die Bachmann dann ja tatsächlich eine, die Wahlkampf macht für Willy Brandt 1965, die sich da engagiert, auch auf Werben von Günter Grass und dann öffentliche Auftritte absolviert. Und dann gibt es einen, finde ich, hochinteressanten Brief von Böll, wo er geradezu für seine Verhältnisse bösartig und rigide wird und sagt, wie kannst du nur für diese Partei, die da eine große Koalition geht, die sich für die Nachrüstung, für die atomare Aufrüstung einsetzt, die Bundeswehr will, all das, was Böll gehasst hat als Pazifist, dafür steht die SPD. Er war da der Linke tatsächlich und hat sich überhaupt nicht darauf einlassen wollen. Und das ist auch so ein bisschen, das hat, glaube ich, Bachmann ziemlich schockiert, weil auf diesen Brief gibt es dann ein Jahr lang gar keine Antwort, bevor sie dann sagt, wie wichtig er doch für sie war. Das ist andererseits auch einer der wenigen tatsächlich thematisch inhaltlichen Briefe. Ich habe mich insgesamt gewundert, wie wenig sie über Themen sprechen. Religion kommt gelegentlich vor, aber sonst geht es eher um Verfahrensfragen, um Befindlichkeiten, um Verlagsangelegenheiten und eigentlich nie, dass tatsächlich Themen debattiert werden. Das sparen sie eher aus. Vielleicht auch ein bisschen aus der Sorge darum, wenn man zum Beispiel über das Schreiben, über Inhalte reden würde, was sie auch nicht tun, dass man dann in Konflikt kommt. Am Anfang verlangt Bachmann immer die Manuskripte von Böll auch und schickt sie mir bitte und sie liest sie, sagt dann aber wenig dazu. Und man spürt schon, dass sie zwar Achtung voreinander haben, aber doch auf unterschiedlichen literarischen Planeten unterwegs sind. Und ich finde auch politisch ist das zu spüren, dass da eher eine Zurückhaltung herrscht als eine Gemeinsamkeit. Von der Auseinandersetzung und der Dringlichkeit der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus abgesehen.
Anne-Dore, wem würdest du diesen Band empfehlen, wem nicht? Nach dem, was ihr jetzt entwickelt habt, klingt es für mich so, als sei das interessant für Menschen, die sich für die Verlagsbranche der alten Bundesrepublik interessieren. Das ist nicht unbedingt eine breite Leserschaft, oder?
Nein, es ist auf jeden Fall was für Menschen, die vielleicht sich schon ein bisschen beschäftigt haben mit Ingeborg Bachmann und Heinrich Böll. Das würde ich schon sagen. Ich würde das jetzt nicht empfehlen als absolute Einstiegslektüre. Auf der anderen Seite, und das haben wir noch noch gar nicht gesagt, Jörg. Dieses Buch ist ja nicht nur der Briefwechsel jetzt erstmals veröffentlicht zwischen Heinrich Böll und Ingeborg Bachmann, sondern dieses Buch hat ja auch einen ganz ausführlichen, großartigen Stellenkommentar von Renate Langer, ein wunderbares Nachwort von Renate Langer und ein Vorwort von Hans Höller. Und diese Texte umrahmen ja diese Briefe. Das heißt, eigentlich, ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich neben dem Buch noch mein Tablet stehen hatte mit dem Stellenkommentar und habe parallel gelesen. Das würde ich sehr empfehlen.
Das habe ich auch so gemacht, ja.
Das kann ich einfach als Lesemethodik empfehlen, weil man nämlich diese ganzen tollen Einordnungen von Renate Langer dadurch mitlesen kann. Und dadurch erschließt sich aus den Briefen unheimlich viel. Und dann würde ich eigentlich jetzt fast sagen, dann kann man damit sogar auch anfangen, wenn man eben parallel diese Stellenkommentare liest und vielleicht das Nachwort zuerst liest.
Sie haben es gehört, die beiden Kritiker empfehlen auf jeden Fall den Tablet parallel zur Lektüre. Der Trend geht zum zweiten Bildschirm. Wir haben gesprochen über, was machen wir aus unserem Leben, den Briefwechsel von Ingeborg Bachmann und Heinrich Böll. Er umfasst die Jahrzehnte mit Sendepause zwischendrin von 1952 bis 1972 ist er herausgegeben von Renate Langer. Das Vorwort stammt von Hans Höller. Erschienen ist es im eben angesprochenen Verlag bzw. den Verlagen Kiepenheuer & Witsch, Pieper und Surkamp. 487 Seiten schwer. Gebunden erhalten Sie es in Leinen für 44 Euro, als schnödes E-Book für 38 Euro. Habt vielen Dank, ihr beiden.
Danke.
Inciampo ancora il tempo come prima. Oibè, chi lo cado, oibè, chi inciampo ancora il tempo come prima. E la sfiorita mia caduta spime, pur di nuovo rigar con fresco lacrimar, or mi conviene. Oh, sempre bella virtù, giusta pietate. E voi non mi negate il cuor d'oriso, che mi sia la prigione per si bella cagione. Il paradiso è
Vier Stunden Frühsendung gehen langsam aber sicher zu Ende. Ihnen kann ich noch empfehlen, Interviews, die Sie eventuell verpasst haben, beispielsweise die mit unseren Korrespondenten in Israel und Istanbul, nachzuhören auf radio3.de. Mein Name ist Katja Weber. Anja Herzog wird hier gleich übernehmen mit Klassik bis zwei. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, einen schönen Montag, vielleicht ein voller Daydreams. Die werden jetzt besungen von Ghana. Danke fürs Zuhören heute Morgen. Bis morgen.
Waiting for seasons without any reason, passing over my head, drawing conclusions without illusions, making me sad. My heart is fading, the thoughts are pretending to be true. Borders are shaping, growing and breaking out of the blue. And I close.
Die deutsch-israelischen Literaturtage. Sie bringen Autorinnen und Autoren zusammen. Seit 20 Jahren. Dieses Jubiläum und der verschärfte Nahostkonflikt prägen nun die Literaturtage 2025. Was vermag Literatur in der grausamen Gegenwart von Terror und Krieg? Ein Austausch unter dem Motto »Alles anders«. Es geht um Kraft für Ideen und um Zukunftsbilder, um die Kunst des Zuhörens und des Perspektivwechsels. Verschiedene Perspektiven bringen bereits die Gäste durch Herkunft und Heimat mit. Jüdische Deutsche genauso wie arabische und jüdische Israelis oder Juden mit Wurzeln im Orient. Alles anders. Die deutsch-israelischen Literaturtage 2025. Ab Donnerstag in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
10 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Denkort für die Nazi-Verbrechen in Polen eingeweiht. Er soll an das millionenfache Leid der Polinnen und Polen erinnern, die zwischen 1939 und 1945 Opfer des deutschen Angriffskriegs und der deutschen Besatzungsherrschaft wurden. Die Gedenkstätte entsteht an einem historisch symbolträchtigen Ort, dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Dort verkündete Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen. Der Gedenkort wird schrittweise zu einem dauerhaften Denkmal ausgebaut. Außerdem soll dort ein deutsch-polnisches Haus entstehen. Als Anfang wird heute ein Findling aus Mecklenburg-Vorpommern enthüllt. An der Zeremonie will unter anderem der regierende Bürgermeister Wegner teilnehmen. Israel und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an. Dabei sind am frühen Morgen iranische Raketen in mehrere Wohnhäuser in Tel Aviv eingeschlagen. Unmittelbar davor hat Israel nach eigenen Angaben Raketenstandorte im Iran beschossen. Bei den gegenseitigen Angriffen gab es Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Im rbb24-Inforadio hat der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Hart gesagt, er setze darauf, dass es wieder zu Verhandlungen über ein Atomabkommen kommt.
Insofern geht es darum, das Atomprogramm zurückzuwerfen und dass jetzt möglicherweise für neue, ernsthaftere Verhandlungen das Fenster offen ist, weil der Iran einsieht, dass er sein Atomprogramm gegen die militärische Macht Israels sowieso nicht zu Ende führen kann. Diese Chance muss jetzt genutzt werden und ich glaube, da wird sich in den nächsten 3 bis 5 Tagen entscheiden, ob es eine Möglichkeit gibt, in diesem Sinne zu deeskalieren.
Der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Jürgen Hart. Die Eskalation im Nahostkonflikt wird auch Thema beim G7-Gipfel in Kanada sein. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen dort ab heute für 2 Tage zusammen. Bundeskanzler Merz ist schon in Kananaskis in den Rocky Mountains. Für ihn zählen auch die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs und der Zollkonflikt mit den USA zu den zentralen Themen. Der G7 gehören neben Deutschland, Kanada und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien und